die Ehre oder die Freude, einen Blumenstrauß zusammenbinden zu dürfen. Wartet mal, das brauchen wir nur ganz kurz. Und zwar haben wir jetzt eine Serie gehabt von Gottesdiensten und wir sind entlang gegangen an 1. Korinther 13, das ganz berühmte hohe Lied der Liebe von Paulus. Und da sind wir gestartet und haben im ersten Teil festgestellt, dass der Paulus ziemlich gewagte Thesen bringt und radikale Gedanken. Und ich war über mich selber voll erstaunt, dass ich den Text schon so oft gelesen habe und nicht zutiefst in Aufregung gefallen bin oder wirklich erkannt habe, was da drin steckt. Ganz kurz für die, die nicht dabei waren und für die, die dabei waren, einfach geschwind so als Reminder. Und wir werden in diese Fülle der Gedanken auch in den nächsten Sonntagen mit eintauchen. Erstens, also Teil 1, 1. Korinther. Wir haben festgestellt, Gott ist Liebe. Im 1. Johannes heißt es, die Liebe Gottes ist erschienen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Dann haben wir festgestellt, die Liebe Gottes hat ein Gesicht bekommen, nämlich Christus. Christus gleich Gott, Kolosser lässt uns wissen, Gott ist leibhaftig in Christus erschienen. Und jetzt habe ich eine Gleichung gemacht, also quasi, wir machen ein bisschen Mathematik, nämlich Gottes Mathematik. Ihr seht, Gott gleich Liebe, Christus gleich Gott, Gabi lacht nicht. Jetzt, und dann kommt daraus Gott gleich Christus, gleich Liebe. Das halten wir mal fest. Und egal, ob ihr jetzt in Mathe gut wart oder nicht, das spielt keine Rolle. Nehmt es einfach mal so. Jetzt haben wir dann gefragt, ja, was ist denn das für eine Liebe? Ist es diese schnulzige Liebe, der Schlager? Ist es eine erotische Liebe oder ist es irgendwas? Dann hat der Micha Siebeneich in einem weiteren Teil im 1. Korinther gesagt, ja, wie ist denn diese Liebe? Und da beschreibt dann Paulus, dass die stark ist und geduldig und also kommen die ganzen Aufzählungen und wir werden schon ganz klein, weil wir merken, oh Backe, da sind wir aber weit weg von dieser Liebe Gottes. Und dann hat Micha das total gut rausgearbeitet zu sagen, hey, die Liebe Gottes, die hat nichts zu tun mit Religion, nicht mal mit Christentum, wenn ihr es als Religion lebt. Die Religion sagt immer, gib Gott das, sei gut, damit Gott zu dir gut ist. Mach dies, mach das, damit du gesegnet wirst und, und. Die Liebe Gottes, wie Paulus sie beschreibt, hat nichts zu tun mit Religion. Die Liebe Gottes hat auch nichts zu tun mit humanistischer Liebe. Die sagt, ja, wir Menschen sind sowieso gut, lass doch das Gute einfach raus. Sei gut. Sei lieb. Also, es hat nichts zu tun mit Religion, mit Humanismus, sondern es ist etwas wirklich vom Himmel, etwas Übernatürliches, etwas Spirituelles. Das war der Micha Siebeneich. Dann haben wir noch überlegt, wie bekommen wir diese Liebe? Das ist ja die Frage. Wenn Paulus im 1. Korinther 13 so eine radikale These bringt, sagt, hey Leute, alles was ihr braucht und was letztlich zählt, das ist die Liebe Gottes. Egal wie erfolgreich euer Leben war oder ist, was letztlich zählt und sinnvoll ist, ist die Liebe Gottes. Und hey, das ist eine ganz steile Ansage. Das ist eine steile Ansage in unsere Zeit hinein oder eigentlich in jede Zeit. Und Paulus sagt, und das war auch noch die Aussage von Micha, hey, diese Liebe könnt ihr nicht aus euch rauspressen, wie eine Zitrone, drückt noch ein bisschen mehr, dann kommt noch was raus, sondern diese Liebe kommt durch den Heiligen Geist. und der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herz. Hey, da könnten wir gleich noch 10 Predigten machen, können wir anders mal, aber nehmt es einfach so, durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. So, und jetzt machen wir eine steile Mathematik Gottes. Fassen wir zusammen. Gott war in Christus. Gott gleich Christus, der Heilige Geist und Liebe. Diese 4. Und das ist alles in dir. Gott gleich Christus, war in Christus. Der Heilige Geist ebenso. Und alle 3 sind Liebe. Und diese Liebe ist ausgegossen in dein Herz und will dort Raum nehmen, immer mehr. Jetzt sagst du vielleicht, hey, Mathe war ich eh immer schlecht. Vergesst diese Formel. Soll einfach nur, wie soll man sagen, so eine Headline sein, dass ihr das euch einprägt. Man kann schon nicht verstehen, Gott gleich Christus und Heiliger Geist, das Geheimnis der Trinität. Gott passt einfach in unser Gehirn nicht hinein. Er ist größer als 3 Pfund. Auch wenn das Gehirn der Männer ein bisschen größer ist. Ja? Versteht ihr es trotzdem nicht? Unser Gehirn ist ein bisschen besser vernetzt. Aber trotzdem verstehen es wir Frauen auch nicht. Ja? Es ist so ein bisschen wie, ja, in der Chemie gibt es die Formel für Wasser, H2O. Alles ist Wasser. Würdet ihr auf die Idee kommen, dass Eis in diesem festen Zustand das flüssige Wasser und Gas als Wasserdampf, dass es alles das Gleiche ist? Würdet ihr auf die Idee kommen, wenn ihr es nicht wüsstet? Genauso ist es mit Gott, dem Vater, dem Heiligen Geist und Christus als Mensch. Und dass die in uns Wohnung nehmen wollen, ich glaube, das ist die größte Entdeckungsreise unseres Lebens. Und da möchte ich euch einfach ermutigen. Und da machen wir jetzt weiter. Danke. Auf vielfachen Wunsch, um einfach nochmal die Spur aufzunehmen, hören wir hinein in den 1. Korinther. So wie wir letztes Mal aufgehört haben. Was ist letztlich wichtig und wie ist diese Liebe Gottes? Ihr dürft starten.
Zu reden. Ich hätte den Lust, zu mir zu reden.
und die Erkenntnis aufhören wird. Alles wird aufhören, nur die Liebe nicht. Und zwar die Liebe Gottes. Im Teil 2 dieses Textes führt Paulus das weiter aus. Er sagt, was können wir eigentlich wissen? Und was können wir eigentlich auch geistlich erkennen? Ihr alle, ich weiß, ihr wollt geistliche Tiefe, ihr wollt wachsen. Deshalb lesen wir so viele Bücher oder gehen auf Konferenzen oder sind schnell dabei, wenn jemand sagt, ich weiß jetzt, wie es geht und möglichst schnell. Das spricht uns an. Also wir wollen viel wissen, wir wollen verstehen. Darauf geht Paulus jetzt gleich ein. Und in dem zweiten Punkt geht er noch darauf ein, mit einer sehr persönlichen Frage. Wer bin ich? Wer bist du? Und diese zwei Punkte wollen wir jetzt zusammen angucken. Die besten Geschichten schreibt er auf das Leben selbst. Und da möchte ich euch eine Begegnung in meinem Leben erzählen, die viel aussagt zu der ersten Frage, wie ist es mit der Erkenntnis, wie ist es mit dem Wissen und was ist letztlich wichtig. Es ist die Geschichte, die mich sehr geprägt hat. Und zwar habe ich eine Beziehung, eine tiefe Beziehung gehabt zu einem meiner Professoren. Und die hat natürlich in der Studentenzeit angefangen und sie hat gedauert bis zum Tode meines Profs. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, weil ich war in der Zeit auch extrem wissbegierig. Ich wollte allem auf den Grund gehen, ich wollte alles verstehen und darüber hinaus. Ich nenne ihn mal Professor Dr. S. Er war ein sehr beeindruckender Mann, schon von seinem Erscheinungsbild und seiner Ausstrahlung. Er war mega erfolgreich, 2 Doktortitel, Professor der Philosophie, in vielen anderen Wissenschaften auch wirklich gebildet, politisch engagiert, Veröffentlichungen und. Eine Traumkarriere, ein außerordentlich erfolgreiches Leben. Schauen wir genauer hin. Er erzählte mir Folgendes. Und unsere Beziehung, die wurde wirklich so eng, dass er mich dann auch mit Vornamen ansprach. Er sagte, Petra, ich wurde traditionell christlich erzogen und religiös geprägt. Aber die alten Vorstellungen von Gott, die hielten meinem Leben nicht stand. Und auf der Suche nach Leben, nach Grenzerfahrungen habe ich mich als junger Mann freiwillig als Soldat in den Zweiten Weltkrieg gemeldet. Gefangenschaft, aber überlebt. Tod geschmeckt, traumatisiert und danach viele, viele Fragen. Ist der Mensch gut? Wie ist es mit der Schuld? Gibt es überhaupt Wahrheit? Gibt es letzte Erkenntnisse? Etwas Absolutes? Hilft uns die Wissenschaft oder die Forschung? Fragen über Fragen. Aber äußerlich, man ist jemand. Man ist jemand geworden. Das persönliche Leben sah anders aus. Familie gegründet, Kinder. Die Hoffnung, es besser zu machen als die Generationen davor. Dennoch Scheidung, man stellt fest, die Beziehungsfähigkeit, die Fähigkeit zu lieben ist nicht besonders entwickelt worden. Zerbrüche, wieder die Frage, wer bin ich? Bin ich der Professor Doktor Doktor? Oder wer bin ich? Und es war auch die Zeit der Psychoanalyse, wo man sich selber auf die Spur ging und dachte, je mehr ich von mir verstehe und durchleuchtet bin, die Untiefen meines Unbewusstens erforsche, umso heiler werde ich. Je mehr Erkenntnis ich habe, umso heiler, wenn ich es mal zusammenfasse. Er sagte zu mir, weißt du, Petra, Ich habe mich so erlebt wie ein Auto, wo ich merke, der Motor läuft nicht wirklich rund. Nachdem ich jetzt das alles durchlaufen habe, nehme ich mich wahr als ein Auto in alle Einzelteile zerlegt und ich frage mich, wer baut mich wieder zusammen? Also alle Erkenntnis hat nichts geholfen. Auch die Wissenschaft hat in dem Thema nicht gegriffen. Die Erziehung nicht, auch nicht das letzte Gute aus sich herauszuholen. Aber es gab jemand, der diesem Professor begegnet ist, und das war der lebendige Christus. Eine Erfahrung mit Gott, die ihn zutiefst heil gemacht hat, die sein Denken, auch sein Lehren verändert hat. Christus wurde zum Zentrum. Und wir haben tiefste Gespräche geführt, bis zuletzt, als er an Krebs erkrankte. Und wir haben uns verabschiedet. Wir haben uns verabschiedet mit dem Text aus 1. Korinther 13. Und auf der Trauerkarte stand Folgendes. Und ihr Lieben, diese Trauerkarte ging in die akademische Welt. Da stand nicht Professor Dr. Dr., sondern Vorname, Nachname, Jesus Christus lebt und ich werde auch leben. Ausrufezeichen. Und so haben wir uns verabschiedet. Nächstes. Ihr Lieben, das ist schon eine andere Hausnummer, wenn dann ein gestandener Professor der Philosophie sagt, ich bin gespannt, jetzt wirklich zu erkennen. Und ich tue ab, was ich als Kind gedacht habe. In Christus bin ich jetzt reif geworden. Aber in aller Unvollkommenheit meines Lebens lasse ich jetzt los und werde meinem Gott begegnen. Und es heißt, wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel. Das haben wir schon gelernt, auch beim Uwe jetzt gestern. Die Spiegel in der Antike waren nicht wie heute. Es waren polierte Metallplatten, es waren polierte Steinplatten. Und Paulus sagt, ihr erkennt jetzt, wie das Leben zusammenhängt oder auch euer Leben. Euer Schicksal, das, was ihr manchmal als Schicksalsschlag erlebt, ihr versteht es nicht wirklich. Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Und Paulus sagt, jetzt schaut ihr wie durch diesen antiken Spiegel. Das Bild ist dunkel und verzerrt. Ihr ahnt nur schemenhaft, wie es sein könnte. Aber wenn das Vollkommene kommt, dann werdet ihr erkennen. Und hört hin, wenn das Vollkommene kommt, das heißt, es wird vollkommen werden. Unsere Erkenntnis wird einmal vollkommen sein. Wir werden einmal verstehen, worunter wir jetzt vielleicht fast zerbrochen sind. Und was für ein großer Trost ist es, mitten im Leben, aber auch am Ende. Wir werden einmal verstehen, aber jetzt sehen wir vieles nur wie durch diesen dunklen, verzerrten Spiegel. Bonhoeffer, der hat in dem Zusammenhang auch immer mal wieder vom verborgenen Gott gesprochen. Er hat immer ermutigt, vertraue, auch wenn du nicht alles verstehst. Vertraue, alles klar? Okay. Vertraue dennoch. Verstehen ist nicht die Voraussetzung zu vertrauen. Verstehen hat mit Liebe und Beziehung zu Gott nicht unbedingt was zu tun. Und stellt euch einfach mal vor, dieser Bonhoeffer, der von diesem verborgenen Gott gesprochen hat, aus der Zelle heraus hat er ein Lied geschrieben, wie von guten Mächten wunderbar geborgen. Das hat er nicht auf der bequemen Couch geschrieben. Und denkt ihr, dass er verstehen konnte, wie das alles zusammenhängt, plötzlich als junger, erfolgreicher Mann, der demnächst geheiratet hätte, in einer Todeszelle zu sitzen? Wenn man Christus von Herzen nachfolgt und dann trotzdem plötzlich solche großen Fragezeichen ins Leben hat. Deshalb, jetzt verstehen wir alles nur wie durch einen Spiegel. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen. Wir haben ja das Problem, dass wir das Leben nach vorne leben müssen. Wir treffen jetzt Entscheidungen in die Zukunft hinein. Aber wir kennen die Zukunft nicht. Die kennt nur Gott. Das heißt, wir leben das Leben nach vorne, aber wir verstehen es nur im Rückblick, wenn überhaupt. Spürt ihr diese Spannung, die da drin ist? Spürt ihr, warum Vertrauen über Verstehen geht? Glauben über Wissen. Und da möchte ich euch noch ermutigen, Gott hat uns da die Hilfe gegeben, einen inneren Coach, der Heilige Geist, der in uns ist. Diese leise Stimme, mit der Gott uns führt und die wir immer mehr hören lernen. Nur mal so nebenbei. So viel mal zu Wissen und Verstehen. Und dass Paulus sagt, hey, hier ist alles unvollkommen. Egal wie sehr ihr euch anstrengt, es bleibt diese Erkenntnis verzerrt wie durch einen Spiegel. Und es gilt für mich, das gilt für dich und es hat auch gegolten für meinen Professor. Jetzt gehen wir mal noch mal einen Schritt weiter bei Paulus. Jetzt wird es nämlich persönlicher. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das war genau das, was ich gerade ausgeführt habe. Jetzt durch den dunklen Spiegel und irgendwann von Angesicht zu Angesicht. Ihr Lieben, im Angesicht Gottes. Gehst du nochmal weiter bis 4:3:2? Dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Ihr Lieben, nicht nur wir werden dann mal durchblicken, wie alles zusammenhing. Auch wir werden erkannt sein, beziehungsweise wir sind schon erkannt. Wie hört sich das für euch an, wenn ich sage, du bist erkannt? Du wirst gesehen. Du bist im Fokus. Wie fühlt sich's an? Gut? Gut, dann ist recht. Mir ist so gegangen, ich habe gedacht, es kommt drauf an, wer das zu mir sagt. Ich habe dich gesehen. Warst du das nicht? Ich habe genau gesehen, dass du das warst. Und so weiter. Dann habe ich gespürt, okay, erkannt oder ertappt. Und da ist mir etwas eingefallen, da musste ich sehr schmunzeln. Eine Episode oder ein Witz, wenn ihr auch wollt. Ein dunkles Haus, ein Einbrecher. Er bricht ein, tastet sich durch den ersten dunklen Raum, sieht nichts, öffnet einen weiteren Raum, dunkel. Plötzlich eine Stimme aus der Dunkelheit. Emma, sieh dich. Und Jesus, sieh dich auch. Der Einbrecher erschrickt zu Tode, bleibt wie erstarrt stehen, geht ein paar Schritte weiter und wieder. Emma, sieh dich. Und Jesus, sieh dich auch. In Panik kruschelt er in seine Taschen. Gott sei Dank, er findet eine Taschenlampe. Macht sie an, Spot an. Ein Papagei sitzt da, sagt der Einbrecher. Emma ist aber ein blöder Name für einen Papagei, sagt der Papagei. Jesus ist auch ein blöder Name für einen Rottweiler. Ihr wisst, Rottweiler, ein Kampfhund. Jesus ist auch ein blöder Name für einen Rottweiler. Deshalb, es macht schon einen Unterschied, wer uns sieht. Oder wer uns erkennt. Auch dieses Durchschautwerden. Es kommt doch darauf an, wer durchschaut uns. Vor wem können wir uns so öffnen? Und das hat zutiefst was mit Vertrauen zu tun. Dieses Ich sehe dich oder Ich erkenne dich. Das lasst es mal in euer Herz fallen. Geht da mal nicht so schnell drüber weg. Und Erkennen hat ja viele schöne Seiten und auch traurige. Vielleicht habt ihr es erlebt, wenn euer Baby euch das erste Mal erkennt und zurücklächelt. Was es für ein Glücksgefühl ist. Es hat mich erkannt. Und wie traurig ist es, wenn ein Demenzkranker, Nahestehender euch nicht mehr erkennt. Wie traurig ist es, wenn jemand, der einmal dein Freund war, dich nicht mehr grüßt und dich nicht mehr kennen will. Und wie wunderschön ist es, wenn in der Bibel steht, dass Gott uns erkannt hat, bei unserem Namen gerufen. Zutiefst bis in das Letzte unseres Seins durchschaut, erkennt und trotzdem liebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Auch in Jeremia, da ist es so wunderschön formuliert, Jeremia 1, Vers 5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Körper deiner Mutter bereitete. Ich kannte dich. Ihr Lieben, das ist eine Aussage, sie ist so groß, dass man sie wirklich nicht fassen kann. Gott kennt dich. Wie fühlt sich auch das für dich an? Das wird abhängig von dem Bild sein, das du über Gott in deinem Herzen trägst. Gott kennt dich durch und durch. Und es ist für uns eine Bedrohung oft, wenn andere meinen, uns zu kennen. Kennt ihr den Satz, ich kenne dich doch genau, ich kenne dich sogar besser als du selbst. Und du spürst zutiefst, der andere hat keine Ahnung von dir. Wissen wir, wer wir sind? Auch da möchte ich euch nochmal ein paar Gedanken von Bonhoeffer mit reinnehmen. Ich liebe das einfach. Als Bonhoeffer inhaftiert war, hat er ein Gedicht geschrieben, das heißt, Wer bin ich? Und da schreibt er, was die anderen von ihm sagen. Sie sagen, du bist stark, du bist ruhig, du trittst aus deiner Zelle wie ein Gutsherr, der gewohnt ist, souverän zu sein. Du bist so, ja. Und dann sagt er, bin ich das wirklich? Ich bin irritiert, ich bin einsam, ich bin ängstlich, zutiefst unruhig, wie ein Vogel im Käfig. Wer bin ich? Bin ich jener? Bin ich dieser? Wer bin ich? Und dann, wer ich auch bin, du kennst mich, mein Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, mein Gott. Wie Paulus es sagte, einmal werde ich erkennen, so wie ich erkannt bin. Ihr Lieben, ich finde, das ist ein unfassbarer Trost und das ist eine unfassbare Zukunftsperspektive. Wir haben jetzt beim Uwe auch über Lebenskrisen und Zerbrüche nachgedacht, Zerbrüche auch im Glauben. Und ich habe das auch bei dem Abschiednehmen von meinem Professor erlebt, was es für einen Unterschied macht, jemand sagen zu dürfen, da wo du jetzt hingehst, da bist du schon erkannt. Da bist du schon immer geliebt gewesen, egal was du warst, was du gemacht hast. Und auch zu wissen, bei aller Unvollkommenheit unseres Lebens, wie Paulus sagt, das Vollkommene wird kommen. Das ist Ewigkeitshoffnung. Das ist jetzt schon total da. Und was würde uns das nützen, wenn es nicht heute schon auch relevant wäre? Und da möchte ich noch zwei Punkte nennen, ganz praktisch für euch. Wir wollen ja nicht in der Philosophie stecken bleiben. Und selbst wenn es tiefe Gedanken von Paulus sind, es muss praktisch werden. Stellt euch mal vor, was das mit euch machen würde, wenn das tief in dein Herz fallen würde, also nicht nur hier im Kopf, sondern in dein Herz zu sagen, wow, wenn Gott mich erkannt hat, dann ist es doch zweitrangig, was die anderen von mir denken. Wenn Gott mich erkannt hat und ich darf so sein, dann kann ich doch zu mir stehen. Steh zu dir, Gott macht es auch. Es hat mal jemand gesagt, weißt du, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Hey, und das ist voll tragisch, gell? Unser Leben ist endlich. Lass uns hier keine Zeit verschwenden. Und ganz ehrlich, sei wie du bist, es kommt sowieso raus. Ja. Und ich habe mich da auch erinnert, in den charismatischen Gemeinden spricht man ja oft auch von Berufung und komm in deine Berufung und so weiter und deine Gaben ausleben und das alles. Das ist doch super. Aber du sollst in deine Berufung kommen und nicht die in des anderen. Da gibt es die Erzählung eines jüdischen Rabbis, der sagt, Susia hieß der, der sagt auf seinem Sterbebett, dahin, wo ich jetzt gehe, da wird man mich nicht fragen, warum warst du nicht Mose? Man wird mich fragen, warum warst du nicht Susia? Ich möchte euch wirklich hier herausfordern und ermutigen, Sei du selber, vergleich dich nicht. Und ich träume von einer Gemeinde mit authentischen Menschen, die einfach das sind, was sie sind, die zu dem stehen, was sie sind und die das einfach herausfließen lassen aus sich, was Gott in sie hineingelegt hat, die sich nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen und deren Dienst machen wollen oder deren Gaben gerne hätte. Sei, wer du bist. Gott hat dich so gemacht und so liebt er dich. So, zwei abschließende Gedanken noch jetzt zu der Beziehung zu Gott. Gerade haben wir gesagt, die Beziehung zu uns. Steh zu dir, sei authentisch vor den anderen. Und jetzt noch zu der Beziehung zu Gott. Zwei Stichworte. Zulassen und loslassen. Zulassen. Lerne Gottes Liebe zuzulassen. Das ist was Aktives. Zulassen, das ist was anderes wie nur hinhören. Und dann sagen, ja, interessant, ja, gut. Zulassen geht nochmal einen Schritt weiter. Das hat, manchmal passiert es, dass ich Gott einfach in einem Gebet etwas sage, dass ich da sitze mit leeren Händen und leerem Herz und sage, füll mich. Manchmal hat es damit zu tun, dass ich ein Gespräch suche und mein Herz ausschütte und plötzlich kann da wieder was Neues hineinkommen. Oder dass jemand für mich betet. Oder dass ich irgendetwas in Anspruch nehme, dass ich mich auf jeden Fall mein Herz aufmache. Und ihr Männer, ich habe ehrlich den Eindruck, dass es für euch schwerer ist. Wenn ich da falsch liege, dann freut es mich. Diese Liebe Gottes zulassen, das ist nicht so einfach. Ich muss euch auch sagen, ich habe eine erstaunliche Begegnung gehabt mit einer Frau, die konnte auch nicht die Liebe Gottes zulassen. Sie wurde nämlich als Kind und Teenie krass missbraucht. Also da war ein richtiger Zerbruch da. Das ist der krasseste Missbrauchsfall, den ich je gehört habe. Und sie sagte mir dann, als sie zum Glauben kam, ich konnte diesen Jesus nicht lieben. Ich konnte mein Herz nicht für ihn aufmachen, weil ich Liebe immer als destruktiv und übergriffig erlebt habe. Und es hat einen langen Heilungsprozess gebraucht. Bei manchen von euch ist es auch so mit dem Vaterbild. Sie können Gott als Vater nicht vertrauen, weil sie das nie erlebt haben. Deshalb nochmal, das Bild, das ihr in euch tragt, entscheidet wirklich über eure Beziehung. Und oft muss da Heilung rein. Lasst Gottes Liebe zu. Euer Leben wird sich radikal dadurch verändern. Und jetzt das Letzte. Es gibt so viel, das wir nicht verstehen. So viel. Lass es los. Wenn du erstmal Gottes Liebe zugelassen hast, dann fühlst du dich auch getragen. Dann fühlst du dich geborgen. Dann wirst du mutiger. Du bist du. Und wenn da Dinge sind, die du nicht verstehst, vielleicht bis zu deinem letzten Tag, dann ist dieses große Vertrauen gewachsen. Ich kann loslassen. Und im Leben ist es ständig so, dass sich Dinge wandeln. Ständig verändert sich etwas. Ständig bricht auch mal was runter. Das wird so bleiben, bis zum Schluss. Und deshalb die Frage und die Ermutigung. Hast du innerlich Heimat? Bist du in dieser Liebe Gottes daheim? Bist du dort angekommen? In diesem Wandel und diesem Sterben und Wiederwerden ist das total ausschlaggebend. Und das kann schon bei einem Teenie passieren. Da muss man nicht alt sein. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken von Hermann Hesse. Da geht es auch um diesen Wandel und die Frage, hast du innerlich Heimat? Jede Blüte will zur Frucht. Jeder Morgen Abend werden. Ewiges ist nicht auf Erden. Nur der Wandel, auch die Flucht. Auch der schönste Sommer will einmal Herbst und Welke spüren. Halte Blatt geduldig still, wenn der Wind dich will entführen. Spiel dein Spiel und wehr dich nicht. Lass es still geschehen. Lass vom Winde, der dich bricht, dich nach Hause wehen. Lass vom Winde, der dich bricht, dich nach Hause wehen. Und wir machen den Abschluss mit Paulus. Öffnet euer Herz dafür und nehmt es mit nach Hause.
Ist die größte unter ihnen.